Ja, schönen guten Morgen. Ich predige heute weiter über Nehemia und mein Glück ist, dass ich heute über meinen Lieblingsvers predigen darf und das hat sich einfach so ergeben. Ich lasse euch jetzt mal ein bisschen noch im Unklaren, welcher Vers das ist. Zuerst eine kurze Rückschau auf das, was bisher geschehen ist bei Nehemia und was wir so in den letzten Wochen gehört haben. Nehemia ist betroffen von dem Zustand seines Volkes und der Stadt Jerusalem und dafür 12 Jahre mit königlichen Vollmachten dorthin zurückkehren, um sie aufzubauen. Also in erster Linie die Stadtmauern. Ihm gelingt der Wiederaufbau von Jerusalems Mauer in 52 Tagen in widrigsten Umständen. Erst wird er nicht ernst genommen und die zweifeln, dass dieser Zugelaufende sozusagen das überhaupt machen kann, das als Bauherr und Initiator durchziehen. Sein Nachbar Sanballat und Tobia versuchen auf verschiedensten Art und Weise und bemerkenswerter Kreativität den Bau zu verhindern. Man versucht es erst lächerlich zu machen, dann drohen sie mit bewaffneten Angriffen, sodass die Bauleute sich selber bewähren müssen. Sie schmiegen Intrigen gegen Nehemia und Mordpläne und versuchen ihn zu erpressen und um seinen guten Ruf zu bringen. All das durchschaut Nehemia und stärkt sich immer wieder bei Gott. Und ich finde echt erstaunlich, dass er keine Fehler macht, offensichtlich. Also es kommt erstaunlich gut voran, der Mauerbau. Verstärkt noch durch den Mauerbau, wahrscheinlich durch die ganzen Kräfte, die das gebunden hat, wird soziale Ungerechtigkeit und Armut im Volk deutlich. Und Nehemia gelingt das, fragwürdige Geschäfte einzudämmen. Und nimmt sich das selber gar nicht aus sogar, und einen sozialen Ausgleich zu erreichen. Schließlich ist die Mauer fertig und neue Tore werden eingesetzt, Wächter und Bürgermeister bestellt und das Volk in einem Geschlechtsregister, also eine Art Einwohnermeldeamt, registriert. Und nachdem wenige Juden fast 100 Jahre in einem provisorischen Jerusalem mit eingefallenen Mauern und zerstörten Tempel gelebt hatten, kehrt langsam Normalität ein, kehrt der ursprüngliche Glanz und die Bedeutung von Jerusalem als Israels Hauptstadt zurück. Genau, und hier befinden wir uns jetzt am Anfang des 7. Kapitels, vielmehr am Ende des 7. Kapitels und zum 8. Kapitel, Verse 1 bis 12 ist heute so der Predigttext. Wenn du magst, könnte man das vielleicht schon beamen. Als nun der 7. Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des 7. Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten, und es standen neben ihm Matthia, Schema, Anania, Uriah, Hilkia und Maaseia zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Sechaja und Meshulam. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk, und als er es aufgetat, stand das Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete: Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten Jeschua, Bani, Sherebja, Yamin, Akub, Shebetai, Hodia, Maaseia, Kelita, Asaya, Josabat, Hanan, Pelaya unterwiesen das Volk im Gesetz, und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Vielen Dank. Ja, ich finde das einen eindrucksvollen Text. Eine erstaunliche Szene. Was ist passiert? Nachdem die Mauer aufgebaut ist, versammelt sich das Volk in außergewöhnlicher Einheit. Da steht, wie ein Mann, auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie sprechen zum Priester Esra, er soll das Gesetz vorlesen. Das gab es damals eben nicht in jeder Buchhandlung oder als E-Book. Und über viele Jahre hatten es die Israeliten wohl wahrscheinlich auch keine überragende Rolle gespielt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Aber an diesem Tag sollte eine Wende stattfinden, die tatsächlich bis heute nachwirkt. Esra liest also den Morgen und Vormittag über vor, bis es Mittag ist. Und das Besondere ist, die Ohren des ganzen Volkes waren offen, die Herzen berührbar, der Geist war nicht abgelenkt und nicht verschlossen. Das war über mehrere hundert Jahre genau andersrum. Und Jesaja prophezeit das in Kapitel 6, Vers 10. Da sagt er, verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Das war 700 vor Christus und Jesaja fragt damals, wie lange, Herr? Wie lange soll das so gehen? Und in dieser Szene, die wir heute gelesen haben oder gehört haben, scheint es so sein, als ob dieses Gericht, diese Verstocktheit und Verschlossenheit des Volkes vorbei ist. Und mir fallen da zwei Sachen auf. Ich glaube, es einfach Gnade ist von Gott, wenn wir offene Herzen haben. Und es ist Gnade, dass dieses Gericht vorbei war. Und es ist einfach so, dass Gott es geschenkt hat, würde ich sagen. Aber es ist auch was Zweites, was wir in dem Text dann später noch wiederholt sehen. Es ist auch die Einheit des Volkes, die so ein Schlüssel ist, dass Gott so handeln kann. Gerade gestern ist mir beim Bibellesen oder vorgestern heute ein bekannter Vers aus dem Matthäus-Evangelium aufgefallen. Da heißt es, Kapitel 18, Vers 19, weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll es ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel, sagt Jesus. Wenn zwei, nicht einer, zwei. Gott segnet unser gemeinsames Gebet und er segnet das, wenn wir Lobpreis machen. Die Bibel sagt, er wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Gott mag das gerne, wenn wir gemeinsam aktiv werden. Und das ist halt nicht immer einfach für uns. Es erfordert Reife und Toleranz. Paulus spricht vom einander ertragen. Aber es lohnt sich total. Einheit lohnt sich und Gott kann da einfach total viel tun. Ich genieße mal unsere Gottesdienste sehr. Ich finde immer, dass das einfach ein besonderes Geschenk ist an uns, das gemeinsam Gott zu feiern. Ja, zurück zu Esra. Esra liest aus dem Gesetz, das Volk steht, betet an, die Leviten erklären. Wahrscheinlich heißt das, dass sie den Text übersetzen in die damalige Sprache, so dass alle das Volk klar verstehen kann. Also wir wissen nicht genau, vielleicht erklären sie auch, was es bedeutet, die es auslegen. Und was geschieht, wie reagiert das Volk darauf? Alle weinen. Komisch, ne? Alle weinen. Vielleicht war das ja angemessen, nach vielen Jahren, wo das Gesetz eben nicht so präsent war. Vielleicht waren die Zuhörer total berührt von diesem Event, von diesem Happening, erschüttert von Gottes Handeln an seinem Volk. Vielleicht war das eine ganz neue Erfahrung für sie, dieses Wort Gottes so im eigenen Herzen zu spüren und von Gott selber angesprochen, angerührt zu werden. Und deswegen finde ich, wenn man so bedenkt, dass die möglicherweise auch gesehen haben, wo ihr Leben überall von dem Anspruch Gottes und von seinem Gesetz abweicht, finde ich nur zu verständlich, dass alle weinen. Vielleicht waren die wirklich erschüttert über ihren eigenen Zustand. Und deswegen finde ich, Esra, Nehemia und die Leviten hätten das so stehen lassen können. Die hätten einfach verständnisvoll sagen können, okay, es müssen jetzt einfach alle mal weinen. Aber das tun sie nicht. Die sind nicht verständnisvoll. Die arbeiten genau dagegen an. Es ist ein heiliger Tag, es gilt ihn zu feiern, sagen sie. Mit Nachdruck fordern sie das Volk auf, es sich gut gehen zu lassen. Nur das Beste zu essen, die fetten und süßen Speisen. Das ist übrigens auch heute noch in Israel so. Es muss fett und süß sein, wenn es gut schmeckt. Und nur das Beste miteinander zu teilen, denen zu senden, die nichts davon haben. Und dann kommt der Schlüsselvers und ihr ratet es schon, mein Lieblingsvers. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wörtlich heißt es, das Wort Stärke übrigens, Bergfeste oder auch Zufluchtsort. Also die Freude am Herrn ist eure Stärke oder ist euer Zufluchtsort. Mich begeistert, dass Nehemia, Esra und die Leviten hier schon wieder so klug sind irgendwie. Also denen entgleitet diese Art Gottesdienst nicht, dass das ganze Volk weint und schluchzt und irgendwie so, im Englischen würde man sagen, losing track, also irgendwie so das Ziel verliert. Das ist schon ein heikler Moment, so wenn die alle da schluchzen und weinen. Das muss total ergreifend gewesen sein. Und dennoch entgleitet denen das nicht und sie führen das Volk dahin, worum es eigentlich geht. Meine Frau Friederike hat mich daran erinnert, dass es in den Psalmen ganz oft so ist. Der Psalmist beklagt Gott sein Leid und bringt seine Wut zum Ausdruck. Er lässt seinen Zweifeln Raum, aber er bleibt dabei nicht stehen. Es geht dann in dem Psalm ganz oft immer weiter. Der Psalmist, oft ja David oder auch Asaf oder andere, beginnen Gott zu loben und beginnen eben Glaubenssätze auszusprechen, obwohl sich ja im Psalm selber noch gar nichts geändert hat. Also David schreibt manche Psalmen in der Verfolgung von Saul, wo er um sein Leben fürchten muss und trotzdem, dass er weiterhin verfolgt wird, wie so ein Aussätziger, lobt er Gott und glaubt, dass Gott ihn retten wird. Er beginnt sich an Gott zu freuen, der Psalmist, eben in den widrigsten oder verrücktesten Umständen. Und das ist, glaube ich, was eben diese Stärke ausmacht, diese Unabhängigkeit der Umstände, dass wir gerade nicht auf die Umstände schauen, in denen wir leben, egal ob wir übermütig oder verzweifelt sind, euphorisch oder niedergeschlagen, ob das gerade die Zukunft sehr gut aussieht oder schlecht. Wir haben das gerade im letzten Lied gesungen, Blessed be your name, egal ob es gut aussieht oder nicht gut, ob es völlig aussichtslos ausschaut. Wir loben Gott trotzdem, wir wollen uns trotzdem an ihn freuen. Wir wollen diesen Kraftquelle nicht aufgeben. Und ich kenne das auch in fröhlichen Zeiten, dass ich das brauche. Es erdet mich, Gott zu loben und mich an ihm zu freuen. Es ist so vielleicht ein bisschen oft bemühtes Beispiel wie der Drache, der zum Fliegen halt jemanden braucht, der die Leine festhält. Sonst flattert er weg und stürzt ab. Aber wenn jemand die Leine festhält, der ihn erdet, dann steigt er und fliegt schön. Wir brauchen das genauso wie der Drache, Gott zu begegnen, ihn loben, ihn anbeten. Wir müssen uns immer wieder seiner Liebe und seines Auftrages bewusst werden, dass, wenn wir das nicht tun, das geht einfach verloren oft. Und wir brauchen diese Zeiten im Zufluchtsort. Ich finde halt, in der Welt zerrt eben einfach vieles an uns, an mir, viele Einflüsse. Und egal, ob jetzt Wünsche, Träume, Nöte, Ängste, Verführung. Es gibt vieles, was an uns zerrt. Ich habe gerade gelesen, dass Goethe wohl das offenbar so gehandhabt hat, dass wenn er irgendwelche Nachrichten hören sollte und irgendwie irgendwas was Wichtiges zu berichten gab, dass er sich immer gar nicht so sehr dafür interessiert hat, sondern eher so viel in sich aufgenommen hat von dem, was in der Welt gerade so spannend war, wie er vertragen konnte. Er hatte offenbar so eine Art Gespür dafür, wie viel Welt kann ich gerade abhaben oder was wird mir einfach zu viel. Was ich damit sagen will, ist, dass es einfach Widerstand gibt in dieser Welt und es gibt Dinge, die uns aus der Spur bringen. Und das muss nicht immer so krasser wie bei Nehemia, wo irgendwie Mordpläne und Intrigen und Rufmord und so haben wir ja oft nicht zum Glück. Aber es kann ja auch total subtil sein, Sachen, die uns aus der Spur bringen, uns verführen, uns vom Ziel abbringen, uns niederdrücken. Und das Subtile ist ja auch manchmal total infam. Paul hat neulich davon gesprochen, dass es eben den Verführer, den Feind, den Teufel gibt, der uns widersteht und den wir oft nicht so wahrnehmen. Ich frage mich jetzt, wie kann man so konkret sich in allen möglichen widrigen und unwidrigen Lebenslagen jetzt an Gott freuen? Wie kann das unsere Stärke sein? Und mir fallen dazu verschiedene Wege ein. Dankbarkeit, wahrscheinlich irgendwie naheliegend, einen ermutigenden Vers lesen, mir Jesu Liebe bewusst werden, sich gegenseitig Zeugnis geben, finde ich mal sehr ermutigend, so wie heute Morgen von dir, Ulrike. Da, genau. Gottesdienst feiern, Lobpreismusik hören oder mitsingen. Und ich möchte auf einen Weg eingehen, der mir hilft oder von dem ich Zeugnis geben kann, das ist Anbetung. Ich hatte vor vielen Jahren mal den Eindruck, auf jeden Fall einen Montagabend einen Gottesdienst besuchen zu sollen, da war ich so 2021. Und es war ein Gottesdienst von einer südamerikanischen Frau, Maria Emilia Baptista de Oliveira. Es ging um Anbetung. Und zwar forderte diese Frau uns auf, das mal auszuprobieren, Gott eine Stunde lang anzubeten. Also Gott hatte sie dazu aufgefordert. Und zwar also ohne Fürbitte, für eigene Wünsche oder anderer Leute Wünsche, sondern einfach nur so. Und also vielleicht auch ohne Lobpreismusik. Das ist eine Stunde schon kaum zu schaffen, würde ich sagen. Also schon ein Challenge. Aber 10 Minuten. Und sie hatte halt, ihr Lebenszeugnis war, dass ihr Mann gestorben war und sie halt ganz kurz, nachdem er gestorben war, also er war irgendwie zu Hause, eben den Eindruck hatte, dass sie halt Gott anbeten sollte über ihren Mann. Und das ging so 7 Mal, diese Aufforderung, und dann ist er halt wieder zum Leben auferwacht. Und das war natürlich so, klar, ihr Lebenszeugnis, dass ihr Mann lebt und sie ist damit, also tourt damit quasi um die Welt. Und in diesem Gottesdienst gab es ein zweites Zeugnis, was mich fast noch mehr berührt hat oder mir nahe kam damals sehr. Das war ein Mann aus Hamburg, der erzählte, dass sein Leben irgendwie so zäh und schwer geworden war, freudlos und ihm so die Freude abhanden gekommen war. Und er sich oft Gott fern fühlte, er so in dieser berühmten Tretmühle angekommen war. Und das ging so eine ganze Zeit und irgendwann fing er an, Gott anzubeten. Und so im Kleinen und irgendwann mehr. Und sein Leben fing an, sich wieder zu ändern. Freude kehrte zurück. Auch so in Umständen änderte sich vieles zum Guten. Es war einfach nur Anbetung. Keine Fürbitte. Und das hat mich damals total nachhaltig beeindruckt und berührt. Und ich bete oft an. Es macht mich froh. Bei mir ist es manchmal so, dass ich einfach nur sage, ich bete dich an, Gott. Jesus, ich bete dich an. Manchmal so fällt mir nichts anderes ein. Ich finde es auch nicht besonders einfallsreich zu sagen, Jesus, ich bete dich an. Aber es ist irgendwie das, was ich in dem Moment empfinde und zum Ausdruck bringe. Und ich habe in der Vorbereitung zur Predigt nochmal wieder 10 Minuten angebetet. Und es ist schon toll. Also man muss erstmal reinkommen so. Aber es ist in mir so wie so sprudelnde Freude, die aufsteigt. Das ist wirklich, also ich kann es nicht anders beschreiben als wie so Sprudel halt, wo diese Blasen so hochsteigen. Ich habe das einmal ganz intensiv erlebt, Silvester 2000 oder 2001. Da war so, dass wir in der Gemeinde 2 Stunden Lobpreis gemacht haben mit 2 Teams nacheinander und dann halt im Lobpreis ins neue Jahr gegangen sind. Und ich kann mich an kein glücklicheres Silvester erinnern. Das war wirklich total genial, weil einfach so viel Freude von Gott da war, die wir einfach haben können, wenn wir das machen. Mir ist bewusst, dass es oft schwierig ist, eben gerade unabhängig von den Umständen auf Gott zu hoffen und auf ihn zu schauen und nicht bei unserer Klage stehen zu bleiben, anzubeten, statt zu verzweifeln. Das ist nicht einfach, aber es ist genau das, was Gott von uns möchte, ähnlich wie die Leviten von dem Volk. Er möchte, dass wir uns freuen, feiern und nach einer Zeit der Klage die Trauer hinter uns lassen. Ich meine damit nicht oberflächliches Happy Clappy und irgendwie so, wir dürfen nicht mehr irgendwie traurig sein oder wir dürfen nicht ehrlich zu unseren Gefühlen und zu unserer Lebenssituation stehen, darum geht es mir nicht. Aber ich möchte, dass die Klage halt ihren Zeit hat und dann ist irgendwann die Zeit wieder vorbei und wir lassen uns nicht davon abhalten, Gott anzubeten und ihn zu loben. Mir fällt noch so spontan eine Episode von David ein. David hatte ja Bathseba ein Kind gemacht, also mit ihr die Ehe gebrochen vielmehr. Und Gott hat ihm gesagt, das Kind wird sterben. Und David hat darüber getrauert und gefastet und gebetet, dass das nicht passiert. Und das Kind ist gestorben und David hat aufgehört zu trauern und zu fasten und hat Gott gelobt und weitergemacht. Also diese Szene ist irgendwie so, ist irgendwie spröder erzählt, finde ich. Aber es ist doch beeindruckend, wie dann David irgendwann aufsteht und sagt, gut, es ist eben nicht, das Kind ist gestorben, das Leben geht weiter. Und ich habe ja selber eine Tochter, also gut, also das ist schon oberhart halt. Kindstod, sagt man, ist das Schlimmste, was einem Erwachsenen passieren kann. Aber mir geht es eher darum zu sagen, ja, das ist traurig und schrecklich gewesen, aber das Leben geht weiter. Und wir bleiben dabei nicht stehen bei der Trauer und bei der Klage, sondern wir lassen uns nicht nehmen, Gott zu loben und ihn anzubeten. Und zwar nicht nur um unser Selbstwillen, weil das unsere Stärke ist, sondern auch, weil wir einen Auftrag haben. Wir sind Jesu Zeugen. Und er hat sich von uns abhängig gemacht, dass wir seine Zeugen sind. Er hat keine Engel hier auf der Erde oder sonst irgendwelche Lichtwesen, sondern, die Engel gibt's, aber wir sind seine Zeugen in erster Linie. Er will durch uns seine Liebe und seine Freude und seine Rettung, sein Reich auf der Welt ausbreiten. Wir sind das Licht, auf uns kommt es an. Und wir sind das Licht in einer Welt, in der uns immer wieder viel einschüchtert und die irgendwie so, im Moment ist ja so ein fieser Trend, finde ich, es scheint ja so zu sein, als wäre der Glaube immer weniger relevant. So als würden immer weniger Menschen Jesus glauben und als ob Glaube irgendwie so ein Nischendasein führen würde. Also das wollen uns ja die Medien verkaufen oder so weismachen. Also so ein bisschen was für Exoten, die haben da so ihr Ding, aber im Großen und Ganzen braucht man das nicht. Auch wieder so ein subtiler Angriff auf uns oder auf Jesus. Und doch ist gerade halt die Freude an Jesus genau das, was sie brauchen und genau das, was Substanz hat und genau das, was eben durchträgt und genau das, was wir leben wollen und weitergeben wollen und wovon wir uns nicht abbringen lassen wollen, von egal welchen Umständen. Ich möchte ein frohes, ansteckendes Glaubensleben haben und ich möchte, dass meine Freude nicht abhängig ist vom nächsten Schnäppchen oder, also ich freue mich auch über Schnäppchen oder es gibt tausend andere Sachen, aber ich freue mich jetzt auch auf Karneval heute, aber es soll davon nicht abhängig sein, es soll diese Freude sein, die tiefer geht, die so substanziell ist, dass sie eben auch in schwierigen Momenten durchträgt. Das Leben ist einfach nicht oft, also es ist einfach oft nicht einfach. Es kostet einfach oft Durchhaltevermögen, finde ich. Jetzt höre ich auch gleich auf mit dem Meckern übers Leben. Es ist nicht leicht, gegen den Strom zu schwimmen. Und auch Nehemia hätte es sicher leichter haben können. Ich finde, Gott hat ihn dahin geschickt nach Jerusalem. Und ich finde nicht, dass unbedingt Intrigen und Mordpläne und Spott und Hohn da auf Nehemia hätten warten müssen. Gott hätte es einfach viel bequemer ihm machen können. Hat er aber nicht. Es war einfach so für Nehemia schwer. Und er hat sich immer wieder in Gott gestärkt, hat immer wieder so die Kraft bei Gott gesucht und hat das total klug und beeindruckend durchgezogen. Die Mauer stand in 52 Tagen. Philipp hat heute Morgen gefragt, so, was ist dein Auftrag? Was hat Gott dir aufs Herz gelegt für diese Woche? Was ist, was Gott aus deinem Leben machen will oder mit dir vorhat? Was ist unser Mauerbau? Wir brauchen Gottes Kraft dafür, wir brauchen diese Freude, sonst kriegen wir das nicht hin mit der Mauer, egal wie sie ausschaut. Israel hat gefeiert und hat sich ganz neu auf Gott und sein Wort eingelassen. Und mit uns will Gott seine Geschichte weiterschreiben. Er hat sich von uns abhängig gemacht, ich habe es schon gesagt. Er will, dass sein Reich, sein Name auf der Erde immer größer werden. Und es kommt auf uns an. Und wir brauchen, um Gottes Liebe und seine Freude und seine Wahrheit, seine Herrlichkeit vermitteln zu können, brauchen wir diese Freude aus der Anbetung, aus dem, dass wir uns diese Kraft und diese Freude brauchen wir von Gott selber. Und wir brauchen Einheit, um Jesu Liebe darstellen zu können. Amen.